DW Menschen und Märkte.
Hoffnungsschimmer für die Luftfahrtbranche. Corona-Impfstoff für unter einem Euro und ein Jahr Tesla in Berlin. Das und mehr sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Das Atomunglück von Fukushima liegt nun 9,5 Jahre zurück. Die Bilder der Explosion im Atomkraftwerk haben sich eingebrannt. Genauso wie die Angst vor dem nuklearen Super-GAU. Das Unglück hat die Atomenergie in vielen Teilen der Welt in Frage gestellt. In Deutschland beschloss die Regierung danach den schnellen Atomausstieg. Für Betreiber von Atomkraftwerken gab es Ausgleichszahlungen. Heute nun holt die aktuelle Bundesregierung der damalige Beschluss ein. Denn das Bundesverfassungsgericht entschied zugunsten des Energiekonzerns Vattenfall und kippte die Entschädigungsregeln. Aus Karlsruhe berichtet Bernd Wolf.
Die Art und Weise, wie die damalige Bundesregierung den Atomausstieg umgesetzt hat, ist verfassungswidrig. Der schwedische Energieversorger Vattenfall ist in seinem Grundrecht auf Eigentum verletzt. Der Grund? Entschädigungsregeln, wie sie das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum beschleunigten Atomausstieg nach dem Fukushima-GAU 2011 vorgeschrieben hatte, sind nie in Kraft getreten, wegen Verfahrensfehlern der Regierung. Karlsruhe hatte im Dezember 2016 den Atomausstieg grundsätzlich für zulässig erklärt. Bedingung? Der Gesetzgeber müsse bis 2018 im Atomgesetz regeln, welcher Energieversorger für welche abgeschalteten AKW wie viel Entschädigung bekommt. Und zwar für entgangene Gewinne und vergebliche Investitionen, weil aus der kurz vor Fukushima beschlossenen Laufzeitverlängerung dann doch nichts wurde. Die GroKo machte ein Gesetz, es war jedoch zu unbestimmt und verstieß gegen EU-Recht. Vattenfall darf jetzt hoffen, durch neue, verfassungskonforme gesetzliche Regelungen doch noch Geld für seine stillgelegten AKW Krümmel und Brunsbüttel zu bekommen. In einer weiteren Klage vor dem Internationalen Schiedsgericht der Weltbank, ICSID in Washington, fordert Vattenfall für den verordneten Atomausstieg Schadensersatz in Höhe von 5 Milliarden Euro.
Bernd Wolf berichtete. In dieser Woche gab es für die von der Corona-Krise massiv gebeutelte Luftfahrtbranche einen echten Hoffnungsschimmer. Die Meldung über einen Durchbruch beim Impfstoffkandidaten von BioNTech hat die Aktien von Lufthansa und Co. zweistellig in die Höhe schnellen lassen. Allerdings, die Aktien haben seit Jahresbeginn dramatisch an Wert verloren, denn die Lage in der Branche bleibt weiter sehr angespannt. Die Lufthansa probiert nun Corona-Schnelltests, um Fliegen wieder attraktiver zu machen. Bianca von der Au.
Kann ein Corona-Schnelltest vorm Einsteigen ins Flugzeug die entscheidende Wende für den am Boden liegenden Flugverkehr bringen? Lufthansa will dieses Verfahren ab heute zumindest einmal testen. Auf der ausgewählten Strecke München-Hamburg sollen alle Passagiere den Corona-Schnelltest machen. Michael Girse, Fondsmanager bei der Union Investment, kann sich vorstellen, dass dieses Modell Schule machen wird.
Ich kann mir auch vorstellen, dass in der Zukunft da viel mehr ad hoc am Flughafen passieren wird. Das wird mit Sicherheit hochgefahren werden, ad hoc Tests oder Schnelltests. Aber das wird nicht nur am Flughafen so sein, sondern wahrscheinlich in der gesamten Reiseindustrie. Ich kann mir das auch bei Hotels vorstellen oder auch bei Kreuzfahrtschiffen. Dort wird man viel, viel mehr testen werden in der Zukunft.
Der Blick auf die jüngsten Zahlen zum Passagieraufkommen lässt die Euphorie jedoch schnell wieder verfliegen. Flughafenbetreiber Fraport meldet für Oktober etwas mehr als 1 Million Passagiere am Frankfurter Flughafen. Das sind gut 83% weniger als ein Jahr zuvor. Immerhin, das Aufkommen an Fracht- und Luftpost konnte zulegen, im Jahresvergleich um 1,8%. Allerdings kann die Fracht die Verluste bei den Passagieren bei weitem nicht ausgleichen, sagt Stefan Schöppner, Aktienanalyst bei der Commerzbank.
Die Fracht macht nur einen relativ kleinen Anteil am gesamt beförderten Volumen aus. Die Fracht hängt immer davon ab, auch dass Passagierflugzeuge fliegen, weil unten, also praktisch in den Gepäckraum, wird auch Fracht eingeladen. Also Frachtflugzeuge alleine werden die Luftfahrt nicht retten.
Aber vielleicht kann die Fracht übergangsweise Einnahmen sichern. So will die Lufthansa Cargo eine entscheidende Rolle beim weltweiten Transport des hochsensiblen Corona-Impfstoffes spielen, wenn er denn zugelassen ist. Lufthansa-Chef Spohr sieht darin ein größeres Geschäft. Eine weitere positive Nachricht für die Lufthansa ist die Einigung mit Verdi auf ein Sparpaket, sagt Michael Girse von der Union Investment.
Aus meiner Sicht ist das eine sehr gute Maßnahme, die die Lufthansa hier ergriffen hat, sich mit beiden zu einigen. Denn das Bodenpersonal und die Piloten sehen ja selber, sie können nicht fliegen und das Unternehmen steht kurz vorm Abgrund. Und wenn sie hier keine Zugeständnisse machen, ist das Überleben in Frage gestellt. Deswegen ist das absolut notwendig.
Langsam mehren sich positive Nachrichten für die stark gebeutelte Luftfahrtbranche. Allen voran die Meldung, dass ein Corona-Impfstoff kurz vor dem Durchbruch sei. Yvonne Ziegler, Professorin für Luftverkehrsmanagement an der Frankfurt University of Applied Science, glaubt aber, dass ein Zurück zur Normalität noch dauern wird.
Wenn man sich jetzt mal ganz nüchtern so die Rahmenbedingungen anschaut, hat sich ja zumindest an der Nachfrageseite im Moment noch nichts geändert. Also der Luftverkehr liegt immer noch ziemlich am Boden und es wird sehr wenig gereist. Aber dadurch, dass es natürlich jetzt Hoffnung gibt auf diesen Impfstoff, gibt es zumindest auch Hoffnung auf ein Ende der Krise.
Und das beflügelte diese Woche auch die Luftfahrt- und Touristikwerte. Aktienkurse von Lufthansa, Airbus und Co. legten zeitweise über 20% zu.
Sie haben es gehört, der Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech macht Hoffnung. Noch in der kommenden Woche könnte eine Schnellzulassung in den USA beantragt werden. Damit hat das Unternehmen aktuell die Nase vorn im Rennen um den Impfstoff, von dem sich die Unternehmen große Gewinne versprechen. Einer, der auch an einem Impfstoff tüftelt, ist Michael Piontek. Mit seinem Unternehmen Artis Biotechnology tüftelt er aber eher im Verborgenen. Herr Piontek, Moderna, CureVac, AstraZeneca, BioNTech und viele andere Unternehmen sind Ihnen beim Impfstoff wohl weit voraus. Was haben Sie gedacht, als die Nachricht am Montag kam, dass es nun bald wohl den ersten wirksamen Impfstoff geben könnte?
Also ungelogen, der erste Gedanke war tatsächlich wunderbar. Das ist eine gute Nachricht erstmal für uns alle, da ist man vollkommen neidfrei. Aber auch deswegen, weil wenn dieser Ansatz von BioNTech funktioniert, dann wird auch unser Ansatz funktionieren, weil es ist nämlich letztendlich am Ende des Tages das gleiche Zielprotein, das die Immunantwort vermitteln soll, nur anders hergestellt.
Aber Sie arbeiten ganz anders. Sie arbeiten mit Hefezellen. Das ist so Ihr Baby, könnte man sagen, oder? Sie haben ja auch schon auf Basis von Hefezellen einen Impfstoff, geht man gegen Hepatitis C zur Marktreife gebracht. Worin könnte Ihr Vorteil liegen gegenüber einem Impfstoff von Moderna, BioNTech, CureVac und Co.?
Also da gibt es sicherlich zwei ganz große Vorteile. Das erste ist mal eine erprobte Sicherheit, weil es auf der gleichen Basis der Hefe, der gleichen Basis der virusähnlichen Partikel, die in Hefe gemacht werden, bereits Impfstoffe gibt. Man hat also dann eine sehr, sehr große Datenbasis, Sicherheitsbasis. Man weiß, es funktioniert und schadet niemandem. Das zweite ist halt auch, dass wir mit dieser Hefe sehr, sehr kostengünstig herstellen können. Beziehungsweise muss man auch fairerweise sagen, unsere Lizenznehmer und Partner, die den Impfstoff von uns, die Technologie dafür von uns übernehmen, bei sich produzieren und bei sich vermarkten. Dort gibt es bereits sehr große Anlagen, die genutzt werden für zum Beispiel Hepatitis-Impfstoff, die man jetzt umwidmen kann für den Covid-19-Impfstoff. Und dort entsprechend in Schwellenländern, in asiatischen Ländern sehr, sehr günstig für sehr große Märkte produzieren kann. Und das ist sicherlich ein entscheidender Punkt.
Jetzt bei der Preisfindung für Impfstoffe geht es ja immer noch nicht wirklich, wirklich transparent zu, könnte man sagen. Also auch bei dem jetzt geschlossenen Vertrag zwischen der EU und BioNTech weiß man auch nicht wirklich, was da für eine Dosis Impfstoff bezahlt wird. Die Rede ist von bis zu knapp $17. Das ist ungefähr das, was die Amerikaner für eine Dosis bezahlen. Wohl, muss man sagen, denn auch das ist nicht hundertprozentig sicher. Wie können Sie das denn billiger anbieten?
Wir können es deswegen billiger anbieten, weil wir wissen, aufgrund der früher schon entwickelten Impfstoffe, dass man eine einzelne Impfstoffdosis für weit unter einen Euro produzieren kann. Deutlich unter einem Euro an Herstellungskosten und damit natürlich dann auch trotzdem noch entsprechende Margen erzielen kann. Wir müssen jetzt mit unserem Impfstoff nicht erst noch die 10, 20 Jahre Entwicklungszeit, die hinter BioNTech, CureVac, an Moderna, anderen Impfstoffen stehen, erst wieder reinspielen. Da ist natürlich klar, dass auch die Anleger ihr Return of Invest haben wollen. Das ist bei uns schon mal wieder nicht der Fall. Wir können mit den diese geringen Herstellungskosten können direkt an den Kunden weitergegeben werden, an den Abnehmer, an den Patienten.
Bei den Preisen könnte man ja fast sagen, dass der Impfstoff von BioNTech, Moderna und Co. eher was für die westliche Welt ist und eigentlich nicht für Entwicklungs- und Schwellenländer. Da liegt ja auch eine große Sorge, dass die gar nicht versorgt werden.
Ist definitiv so und das ist, liegt sicherlich nicht nur am Preis. Das liegt auch, dass zumindest nach meinem heutigen Kenntnisstand die DNA-RNA-Impfstoffe bei minus 70 Grad Celsius gelagert und verteilt werden müssen. Deswegen sprechen wir ja hier auch in Deutschland vom Aufbau von Impfstoffzentren. Sie werden nicht zum Arzt gehen können und sich da ihre Covid-19-Impfungen von BioNTech abholen können. Das wird so nicht funktionieren. Und wenn ich hier jetzt überlege, ich gehe nach Indien, ich gehe nach Afrika und soll dort minus 70 Grad Kühlketten aufrechterhalten, das wird nicht funktionieren.
Und das wäre bei Ihrem Ansatz anders?
Richtig. Bei uns ist es definitiv so, dieser Impfstoff reicht in einer normalen Kühlkette, also in normalen Kühlschränken gelagert, für mehrere Monate stabil. Alles das sind Fakten, die wir schon kennen, die wir wissen aufgrund der Hepatitis-Impfstoffe, Papilloma-Impfstoffe, die bereits dort hergestellt und dort vertrieben werden. Es gibt die Logistikketten, die sind alle etabliert, die sind wesentlich günstiger und die können auch dann in die entlegenen Winkel sehr leicht und in großen Mengen transportiert werden. Das wird mit einem minus 70 Grad Impfstoff in den, ich würde mal sagen, in 3/4 der Welt nicht möglich sein.
Wie weit sind Sie denn mit Ihrem Impfstoff?
Wir sind so weit, dass wir bei uns zunächst mal Proben hergestellt haben und jetzt in Tierversuche gehen. Das ist etwas, was wir aus eigener Kraft stemmen können. Und wir sind so weit, dass wir an zwei sehr große führende asiatische Impfstoffunternehmen unsere Technologie auslizenziert haben, die dort ihre Produktion bereits aufbauen und in die Zulassungsverfahren reingehen. Zum Zulassungsverfahren gehört ja dann die Anmeldung der klinischen Studien. Das ist ja alles schon Teil des eigentlichen Zulassungsverfahrens, bevor man dann final die Zulassung anmeldet.
Wann gehen Sie denn davon aus, dass Ihr Impfstoff sozusagen seine Anwendung findet?
Ich gehe davon aus, bei dem Tempo, was ich von den Kollegen gewohnt bin, zweite Hälfte 2021.
Sagt Michael Piontek, Forscher und Gründer des Unternehmens Artis Biotechnology. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, war mein Vergnügen.
2021 sollen die ersten Tesla-Autos in Grünheide vom Band laufen. Grünheide, das ist ein Ort östlich von Berlin, der genau vor einem Jahr plötzlich international Berühmtheit erlangte. Denn seit einem Jahr steht fest, der Autobauer Tesla kommt nach Deutschland und baut ein hochmodernes Werk, um den europäischen Markt mit seinen Elektroautos zu versorgen. Großem Jubel in der Region folgten aber auch Proteste und Bedenken. Michael Nowak zieht Bilanz.
Diese Nachricht ließ vor einem Jahr Deutschland aufhorchen. Tesla-Chef Elon Musk kündigte fast nebenbei bei der Preisverleihung des Goldenen Lenkrads in Berlin eine Milliardeninvestition an.
We've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area.
Wir haben uns entschieden, die europäische Tesla Gigafactory in der Berliner Region zu bauen, so Elon Musk. Auf eine Gewerbefläche im brandenburgischen Grünheide fiel die Wahl, etwa 5 Kilometer entfernt von der Berliner Stadtgrenze. Brandenburgs Landespolitiker freuten sich über den Coup, wenngleich mit märkischer Zurückhaltung. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD.
Wir haben uns hier in einem europaweiten Standortwettbewerb durchgesetzt. Es gibt offensichtlich überzeugende Vorzüge dieser Region. Wir haben den Rohstoff der Zukunft, wir haben erneuerbare Energien in Brandenburg, wir sind Spitzenreiter in Deutschland. Und ich bin besonders froh als Ministerpräsident, dass sich das jetzt auch Stück für Stück in Arbeitsplätzen für unser Land auszahlt.
8000 Arbeitsplätze verspricht Tesla-Chef Musk schon für den Start der Elektroautoproduktion im nächsten Sommer. Später könnte die Zahl auf 12.000 ansteigen. Immerhin sollen hier mindestens 500.000 Elektroautos jährlich vom Band rollen. Dafür lässt Tesla auf dem künftigen Werksgelände tausende Bäume fällen. Der Wasserverbrauch könnte gar dem einer 70.000 Einwohnerstadt entsprechen. Protest formiert sich. Die Sängerin Julia Neigel, eine der Wortführerinnen, sorgt sich um angrenzende Wälder.
Die kumulativen Vorhaben sind unüberschaubar. Wir wissen nicht, wie groß die sind, aber wir gehen davon aus, dass sie die gesamten Naturschutzgebiete zerreißen und zerstören würden. Und insofern ist es besser, jetzt einzuschreiten, als alles kaputt machen zu lassen.
Weiterer Streitpunkt. Während Tesla bis heute auf die Erlaubnis zum Bau seiner Gigafactory wartet, werden mit vorläufigen Genehmigungen des Brandenburger Landesumweltamts Tatsachen geschaffen. Straßen entstehen, Produktionshallen werden errichtet, in einer Geschwindigkeit, die auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, imponiert.
Ich glaube, dass viele jetzt mit Staunen hierher schauen nach dem neuen Tesla-Standort. Und wenn es uns gelingt, tatsächlich in wenigen Monaten eine der modernsten Fabriken der Welt hier zu errichten, dann sollten wir diesen Schwung nutzen, um auch in anderen Bereichen schneller zu werden.
Tesla-Chef Elon Musk selbst besucht mehrfach die Baustelle und drückt ebenfalls aufs Tempo.
Great work. In fact, you see how quickly the progress.
Super Arbeit. Man sieht ja, wie schnell der Fortschritt hier geht.
You know, I believe in speed.
Ich glaube an Geschwindigkeit. Und jetzt mal ernsthaft, ich denke, es ist wichtig für das Klima, dass wir hier schnell vorankommen.
Ein Jahr nach der Tesla-Ankündigung, eine Gigafactory bei Berlin bauen zu wollen, ist schon weit mehr als ein Rohbau fertig. Die ersten Vorstellungsgespräche laufen. Zwar hat Tesla immer noch keine abschließende Genehmigung, dass die kommt, daran zweifelt aber kaum jemand ernsthaft. Das ehrgeizige Ziel bleibt Produktionsstart im nächsten Sommer.
New York, das sind Wolkenkratzer, Geld und Schönheit. Doch die Glitzerwelt am Hudson River ist kein Ort für jedermann. Schon vor der Corona-Pandemie waren rund 400.000 Menschen in New York auf Suppenküchen und Lebensmittelausgaben angewiesen. Seitdem haben viele New Yorker ihre Jobs verloren. Die Tourismusbranche liegt am Boden, Restaurants machen nur noch einen Bruchteil ihrer Umsätze. Für viele reicht das Geld kaum, um die horrenden New Yorker Mieten zu bezahlen. Um etwas Essen zu bekommen, müssen mittlerweile 1,5 Millionen New Yorker zu den sogenannten Food Pantries gehen. In einer Stadt mit gut 8 Millionen Einwohnern. Peter Mücke berichtet.
Die Masbia Soup Kitchen in Flatbush ist eine Mischung aus Suppenküche und Tafel. Es gibt mehrfach am Tag warme Mahlzeiten, vor allem aber Lebensmittel zum Mitnehmen. Alexander Rappaport hat Masbia, hebräisch für sättigen, hier 2009 eröffnet. Die Folgen der Finanzkrise hatten auch diese Gegend Brooklyns schwer getroffen.
And we have been involved with
Seitdem gab es hier immer wieder Katastrophen, etwa beim Hurricane Sandy, wo der Andrang hier sehr groß war. Aber sowas wie jetzt hat es noch nie gegeben. Der Bedarf ist um 500% gestiegen. Und das bereits seit Monaten. Am Anfang der Pandemie war die Schlange zum Teil hunderte Meter lang und ging die ganze Straße runter und um die Ecke. Bis sich die lokalen Einzelhändler beschwerten. Jetzt gibt es ein neues System. Die Leute schreiben eine SMS mit dem Wort Essen und bekommen dann einen Termin. Dadurch haben wir eine digitale Schlange. Alle 10 Minuten kommt eine Handvoll Menschen. Heute ist Masoma Tah hier mit dabei. Die Mutter von 2 Kindern kam kurz vor Ausbruch der Pandemie aus Pakistan nach New York.
It's good for 5-6 days.
Was ich hier bekomme, reicht meist für 5 bis 6 Tage. Anfangs bekam man nur alle 3 Wochen einen Termin, jetzt jede Woche. Das hilft sehr. Ihr Mann hat zwar inzwischen einen Job an einer Tankstelle, doch das Geld reicht nicht für Miete und Essen. Also holt sie jede Woche wenigstens die Grundnahrungsmittel wie Eier und Reis hier. Genauso wie Moshe Law, der mit seiner Familie in der Nachbarschaft lebt. Hier wird man nicht diskriminiert. Manchmal gibt es sogar ein warmes Essen. Das schätzen wir sehr. Der Hunger macht alle gleich. Und so stehen heute der orthodoxe Jude Moshe zusammen mit der Muslima Masoma aus Pakistan und der Christin Irma aus Lateinamerika für Essen an.
I lost my job just right now.
Ich habe meine Stelle verloren. Das Büro, in dem ich geputzt habe, hat wegen Corona geschlossen. Jetzt sagen sie, ich muss warten. Wenn wieder bessere Zeiten kommen, kann ich wiederkommen. Vielleicht.
I'll come back. Maybe.
Wie Irma haben rund 1 Million New Yorker in der Krise ihren Job verloren und damit oft auch die Lebensgrundlage. Die Arbeitslosenunterstützung reicht meist nicht mal, um die horrenden New Yorker Mieten zu bezahlen. Im Frühjahr, auf dem Höhepunkt der Corona-Welle in New York, war der Andrang so groß, dass vielen Suppenküchen und Tafeln das Essen ausging. Inzwischen steckt die Stadt hunderte Millionen Dollar in die Programme. Und das, obwohl sich die meisten Suppenküchen bisher überwiegend aus Spenden finanziert haben. Nick Freudenberg ist Professor an der New Yorker City University und Direktor des Urban Food Policy Institutes. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Hungerproblem in einer der reichsten Städte der Erde. Es ist wichtig, wichtig, sich klarzumachen, dass das Problem nicht neu ist. Schon vor der Pandemie waren 1 bis 1,2 Millionen Menschen in New York food insecure, hatten also eine ungesicherte Nahrungsmittelversorgung. Freudenberg geht davon aus, dass es inzwischen mindestens 2 Millionen sind, die nicht genug Geld haben, um sich dauerhaft gesund ernähren zu können. Das ist fast jeder vierte New Yorker. 1,5 Millionen New Yorker sind deshalb auf Suppenküchen, Tafeln und andere Programme angewiesen. Wertvolle und notwendige Angebote, die allerdings auf Dauer nicht nachhaltig sind, sagt Freudenberg. Die langfristige Lösung wäre, dass die Menschen genug Geld verdienen, um sich ihr Essen im Laden zu kaufen. Ein Notfallsystem, wie es die Stadt aufgebaut hat, ist die Antwort auf eine Krise, aber es wird nicht die Probleme lösen, die wir in New York City schon so lange haben. Diese unsichere Nahrungsmittelversorgung gab es schon vor der Pandemie und wir befürchten, es wird sie auch danach weitergeben.
Ein Beitrag von Peter Mücke. Damit endet der Podcast von heute. Die Technik hatte Felix Heinzelmann. Ich bin Nicolas Martin und morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.